Deutschlandfunk Interview.
Am Telefon nun der Arzt für Innere Medizin Andrew Uhlmann, gesundheitspolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion und im Zivilberuf Professor für Infektiologie an der Uni Würzburg. Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Heinlein.
Freuen Sie sich heute als liberaler Gesundheitspolitiker über die Freiheit in Busse und Bahn? Oder sorgen Sie sich als Infektiologe doch ein wenig über die möglichen Risiken, die uns jetzt drohen könnten?
Zunächst einmal sind die potenziellen Risiken sehr übersichtlich und ich freue mich einfach, dass aus dem pandemischen Geschehen in Deutschland ein endemisches Geschehen geworden ist. Das heißt, wir haben gesellschaftlich jetzt diese Pandemie überwunden, zumindest für unser Land, und jetzt haben wir auch noch Verantwortung auch für andere Länder, dass auch hier die Pandemie endlich eine Endemie wird. Aber insgesamt müssen wir natürlich lernen, mit diesem Virus zu leben.
Also markiert das heutige Datum, der 2. Februar 2023, das Ende der Pandemie in Deutschland?
Ich denke, soweit, es ist eine akademische Diskussion, ob die Pandemie zu Ende ist oder nicht. Tatsache ist, dass wir ein endemisches Geschehen in Deutschland haben. Deshalb sind diese Maßnahmen richtig aufzuheben. Und auch ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Man sollte auch die verpflichtenden staatlichen Maßnahmen in Krankenhäusern, Einrichtungen ebenfalls aufheben. Und dann kann man auch vor Ort, wie das all die Jahre vorher schon üblich war, Hygieneregeln einhalten oder auch keine erfassen.
Also ab heute, so Ihre Forderung, keine Masken mehr, auch in Krankenhäusern und Heimen?
Meine Forderung heute ist, dass keine staatlichen Maßnahmen stattfinden. Das schließt nicht aus, dass in Krankenhäusern, zum Beispiel auf Stationen wie die Intensivstation oder Stationen, wo Menschen gegen Krebs behandelt werden, dass da natürlich Hygienemaßnahmen aufrechterhalten werden müssen. Das war aber übrigens immer schon der Fall gewesen und das war auch von der Pandemie so.
Zu den staatlichen Corona-Maßnahmen gehört auch die Isolationspflicht. In Sachsen wird sie jetzt aufgehoben. Wer Corona-positiv ist, muss nicht mehr zu Hause bleiben. Sollten die anderen Bundesländer diesem Beispiel folgen?
Ja, ich denke, in der Zwischenzeit haben wir auch von den Daten her keinen Unterschied mehr zwischen den Bundesländern oder zumindest keinen wesentlichen Unterschied mehr, sodass wir jetzt bundeseinheitliche Maßnahmen ergreifen sollen. Und das ist hier relativ klar. Auch die staatlich fixierte Isolationspflicht sollte man ebenfalls fallen lassen. Das heißt aber natürlich nicht, wer krank ist, soll zur Arbeit gehen, sondern wer krank ist, sollte auch zu Hause bleiben. Und damit ist auch eine Isolation auch gewährleistet.
Also Eigenverantwortung anstelle von Pflicht und Vorschriften, das ist die neue Leitlinie im Umgang mit dem Coronavirus.
So ist es. Inzwischenzeitlich weiß ja jeder Bescheid in dieser Pandemie, wie man selber sich auch schützen kann. Wir haben in der Zwischenzeit gute Impfstoffe. Wir haben eine gute Basisimmunität. Wir haben sogar antivirale Medikamente. Wir stehen ganz woanders heute da im Vergleich zu Anfang 2020, also vor genau 3 Jahren. Und deshalb müssen wir jetzt einfach mit diesem Virus umgehen, wie wir es mit anderen Respirationsviren zu tun haben, wie Influenza, also sprich die Grippe oder RSV.
Auch wenn Corona also vorerst seinen Schrecken verloren hat, die nächste Pandemie kommt mit Sicherheit, das wissen Sie als Infektiologe. Was können wir, die Politik, die Medien, die Öffentlichkeit lernen aus den Erfahrungen der vergangenen 3 Jahre?
Ich denke, der erste Schritt ist auch die Bereitschaft zu zeigen, zu lernen, was vielleicht gut gelaufen ist, was weniger gut gelaufen ist. Es ist ja nicht alles schlecht gewesen in dieser Pandemiezeit. Die Digitalisierung hat Fortschritte gemacht. Wir haben die Impfstoffe hier in Deutschland entwickelt und weltweit hat es ja auch dadurch auch viele Leben gerettet. Wir haben auch die Möglichkeiten des Wohnraumarbeitens, haben wir dazugelernt, wie das funktionieren kann. Das sind ja gute Sachen, aber auch Maßnahmen sind zum Teil getroffen worden, die aus dem letzten Jahr 100 stammen und die müssen wir natürlich auch aufarbeiten, auch wie wir auch mit den Kindern umgegangen sind, wie wir mit den älteren Generationen umgegangen sind. Deshalb halte ich es für ganz wichtig, dass wir bereit sind, diesen Lernprozess gemeinsam oder konstruktive, kritische Aufarbeitung gemeinsam anzugehen im Rahmen einer Enquete-Kommission.
Ist die Zeit dafür schon reif für so eine umfassende Manöverkritik, für eine parlamentarische Untersuchung, eine Enquete-Kommission? Ist da nicht die Gefahr groß, eine Besserwisserei in einer solchen Kommission? Hinterher ist man ja bekanntlich immer schlauer als in einer akuten Situation.
Das ist ja immer gut, wenn man schlauer ist nach einer Situation, weil man daraus Lehren ziehen kann. Und die Frage, die Sie gestellt haben, ist ja sehr berechtigt. Wann ist ein guter Zeitpunkt, eine entsprechende Kommission einzurichten? Da werden wir ewig diskutieren. Und ich halte das sehr pragmatisch. Wir sollten es einfach jetzt starten, machen. Wir brauchen noch einige Jahre dieser Aufarbeitung. Und eine Enquete-Kommission ist ja nur so lange gültig, wie eine Wahlperiode läuft. Deshalb jetzt sollten wir damit beginnen und ganz offen und ehrlich die ganzen Maßnahmen mal durchdiskutieren, um auf eine weitere Pandemie, die vielleicht irgendwann mal kommen wird oder auch nicht, vorbereitet zu sein. Denn so unsortiert vorbereitet sollte man nicht wieder in eine Pandemie hineinlaufen.
Was wäre denn, wäre die wichtigste Frage oder die wichtigsten beiden Fragen, die in einer solchen Kommission gestellt werden müssten?
Letztendlich muss differenziert werden, welche Infektionskrankheiten, welche Maßnahmen sinnvoll sind. Wie weit kann der Staat oder soll der Staat eingreifen in die Freiheitsrechte des Einzelnen, die Grundrechte? Denn von der Verfassung her ist der Staat natürlich verpflichtet zu begründen, warum Freiheitsrechte eingeschränkt werden und nicht umgekehrt. Wir müssen nicht begründen, also wir Bürgerinnen und Bürger müssen nicht begründen, warum wir unsere Freiheiten haben wollen. Das heißt aber auch letztendlich, wir müssen hier gemeinsam diesen Weg gehen, damit auch für die Zukunft alles besser läuft. Und welche erste Frage gestellt wird, ist eigentlich nicht relevant, weil es werden viele Fragen sein, die ich jetzt nicht in der Prioritätenliste festlegen würde.
Muss man die Frage stellen, ich nenne mal einfach eine, hat sich die Politik zu sehr auf die Ratschläge der Wissenschaft verlassen? Hätte man mutiger agieren müssen?
Die Frage muss man fast anders stellen, denn es gibt nicht die Politik oder die Wissenschaft. Die Wissenschaft ist dadurch gekennzeichnet, dass man durchaus diverse Meinungen hat. Die sind ja auch wahrgenommen worden. Die Frage ist, ob man nicht zu einseitig auf einige Wissenschaftler, die ich als hochkompetent auch betrachte, gehört haben und nicht auch die anderen kritischen Stimmen hätte hören müssen. Wir haben ja sehr viele theoretische Fächer gehabt, Labormedizin, auch Modellierer, und wir haben sehr wenig Kliniker gehabt. Und das ist ein Punkt, den ich persönlich kritisch gesehen habe. Ich hätte gerne gesehen, dass wir mehr klinisch tätige Ärztinnen und Ärzte dabei gehabt hätten und auch Psychiater, Psychologen, die die Folgen der Maßnahmen hätten im Vorfeld auch mit evaluieren können.
Anders als Sie, Herr Uhlmann, sind die meisten Politiker damals in Verantwortung ja medizinische Laien. Wie schwierig war dieser Abwägungsprozess für die Politik? Denn es gab, Sie sagen es richtig, ja, auch innerhalb der Universitäten, innerhalb der Wissenschaft ja höchst unterschiedliche Meinungen, wie man umgehen sollte mit dem Virus.
Es ist, war nicht immer einfach. Ich sage es auch auf persönlichen Ebene. Manchmal habe ich mich über Entscheidungen sehr gewundert, die da stattgefunden haben. Umgekehrt waren möglicherweise auch meine Meinungen, die ich auch kundgetan habe, zu dem Zeitpunkt im Nachgang betrachtet, vielleicht auch nicht richtig gewesen. Deshalb war das natürlich ein ganz schwieriges Unterfangen. Und das unterstreicht noch einmal die Notwendigkeit einer guten Aufarbeitung der durchgemachten Pandemie, um für die nächste vorbereitet zu sein. Denn eine Sache erinnere ich mich noch zu gut. Im März 2020, als wir Schutzkleidungen nicht hatten, nicht genug Masken hatten, da war ich schon sehr verwundert, weil wir etwa 10 Jahre davor die Schweinegrippe hatten. Und ich war der festen Überzeugung, diese Debatte um Schutzkleidung wäre längst vorbei.
Wenn Sie die Masken, die Schutzkleidung ansprechen, Herr Uhlmann, Anfang des Jahres gab es ja viele Schlagzeilen über Masken mit Ablaufdatum und dann auch Millionen Impfdosen, die zu viel bestellt wurden und jetzt vernichtet werden müssen. Warum müssen wir Steuerzahler auch hier jetzt 3 Jahre nach der Pandemie Lehrgeld zahlen, teures Lehrgeld?
Genau aus den Gründen, die ich vorhin auch aufgeführt habe. Wir waren nicht gut darauf vorbereitet. Und letztendlich, auch wenn es jetzt sehr teuer war, ich will es jetzt nicht als eine gute Entscheidung jetzt dahinstellen, aber es wäre dramatischer gewesen, wenn wir nicht genug Impfstoffe zur Verfügung gestellt, da wäre der Aufschrei natürlich größer gewesen.
Aber haben Sie eine Erklärung dafür, warum das Bundesgesundheitsministerium so viele Impfdosen, 672 Millionen, diese Zahl habe ich mir notiert, bestellt hat? Das sind umgerechnet mehr als 8 Impfungen pro Kopf, vom Greis bis zum Säugling.
Das sind Punkte, die natürlich mit dem Bundesgesundheitsminister diskutiert werden müssten und auch ein Teil der Fragestellung für eine potenzielle Enquete-Kommission.
Wurde das Bundesgesundheitsministerium getrieben da vielleicht von einer nervösen Öffentlichkeit?
Möglicherweise, das sind ja die Fragestellungen, die wir ja natürlich klären müssen, ob der German Angst da eine große Rolle gespielt hat oder andere möglicherweise jetzt mir nicht ersichtliche Gründe, die zu dieser hohen Bestellzahl geführt haben.
Eine Frage noch zum Schluss. Müssen Politik, Medien, auch wir Medien und die Gesellschaft insgesamt lernen im Umgang mit Andersdenkenden? Wurden Impfskeptiker und Kritiker der Corona-Maßnahmen zu sehr an den Rand gedrängt im öffentlichen Diskurs?
Ich denke ja, wir müssen sehen, dass wir momentan eine sehr gespaltene Gesellschaft diesbezüglich haben zur Thematik der Maßnahmen. Man sieht das ja im eigenen Freundes- und Verwandtenkreis. Die einen würden die Maskenpflicht nie fallen lassen als Beispiel. Die anderen sagen, das hätten wir schon längst machen müssen, war gar nicht notwendig. Oder auch Impfskeptiker ist man ja auch überrascht, sogar im beruflichen Umfeld, die sich grundsätzlich nicht impfen lassen, um mal Zeichen der Stärke darzustellen. Das ist etwas, was wir unbedingt darlegen müssen. Und ich glaube auch, ohne jetzt auf Finger zu zeigen auf die Presse, aber auch da müssen wir nochmal schauen, dass es eine relativ klare, einseitige Meinung zum Teil gab, also jetzt nicht alle jetzt unter einem Kamm scheren, aber auch die Arbeit in den Medien muss kritisch hinterleuchtet werden. Aber was viel wichtiger ist, wie war unsere Kommunikationsstrategie? Die war ja unzureichend, da hätten wir auch mehr machen müssen.
Im Deutschlandfunk heute Morgen der gesundheitspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Andrew Uhlmann. Ich danke für Ihre Zeit und auf Wiederhören ins schöne Würzburg.
Ich danke Ihnen und wünsche noch alles Gute.
Dankeschön.